HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl und heute mit einem Blick nach Japan. Dort geht nämlich kommende Woche eine Ära zu Ende, denn Kaiser Akihito gibt sein Amt auf. Er übergibt den Staffelstab an seinen Sohn Naruhito. 30 Jahre lang hat sich Akihito ganz seinen Aufgaben als Symbol des Staates verschrieben. Jetzt aber mit 85 Jahren sieht er sich den täglichen Herausforderungen nicht mehr gewachsen und zieht sich deshalb zurück. Das Besondere, einen solchen Rückzug hat es in den vergangenen 200 Jahren in Japan nicht gegeben. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann zeichnet das Wirken des in Japan beliebten Kaisers nach und wirft einen Blick auf seinen Nachfolger.
Der Kaiser nickt kurz mit dem Kopf, die wartenden Journalisten verbeugen sich auf 45 Grad. Akihito setzt sich, sagt leise, Dozo, bitte. Nun dürfen auch die Reporter auf ihren Stühlen Platz nehmen. Mit roten Wangen, sichtlich bewegt, wendet er sich im Dezember zum letzten Mal aus Anlass seines Geburtstages an die Medien.
Nun geht meine Zeit als Kaiser zu Ende. Ich bin dankbar, dass die Menschen in Japan meinen Status als Symbol anerkannt und mich unterstützt haben. Und ich möchte auch meine Wertschätzung gegenüber der Kaiserin zum Ausdruck bringen, die eine japanische Bürgerin war, mich in meinem Leben begleitet hat und sich für 60 lange Jahre mit Ernsthaftigkeit in ihre Rolle, die die Japaner von ihr erwartet haben, eingefügt hat.
Kurz danach tritt Akihito wie jedes Jahr mit der kaiserlichen Familie auf den Palastbalkon und winkt der fähnchenschwenkenden Menge zu. Zu seinem letzten Geburtstagsgruß sind 75.000 Menschen gekommen. Der 23. Dezember war bislang ein Feiertag in Japan.
Ich möchte ihm danken für seine Nähe zu den Menschen. Ich bin extra von Osaka gekommen. Ich habe seine Stimme live gehört und habe ihm dreimal Danke für die harte Arbeit zugerufen.
Dass die Menschen ihn so lieben, kann Mike-Hendrik Sprotte bestens erklären. Der Professor für Japanologie an der Freien Universität Berlin hat ein schier unglaubliches Wissen über das Kaiserhaus und begeistert sich für jedes Detail.
Es ist nicht ein monarchisches Auftreten à la Queen Elizabeth, sondern sie sehen das Kaiserpaar sehr vorsichtig, sich verneigend, sich bedankend bei denen, die sich um sie kümmern. Können Sie das sehen, die miteinander auch auf eine ganz gewisse Art umgehen.
Der Kaiser und seine Gattin Michiko, die sich bereits in jungen Jahren kennen und lieben lernten. Als Akihito einen Tag vor Heiligabend 1933 zur Welt kommt, ist das in Japan natürlich eine Top-Nachricht. Nicht nur, weil die Ehefrau von Kaiser Hirohito ihr fünftes Kind zur Welt gebracht hat, sondern vor allem deshalb, weil der erste Junge und damit endlich ein Thronfolger geboren ist. Es entsteht sogar das Kinderlied »Der Kronprinz ist geboren«. Und während sich das Volk über den Jungen im Kaiserhaus freut, wächst der zunächst wie im goldenen Käfig auf. Wie bis dahin üblich, wird er nach der Geburt von einer Amme aufgezogen und im Alter von 3 Jahren ganz von seinen Eltern getrennt. Wie alle adligen Kinder und alle Mitglieder der kaiserlichen Familie seit 1877 besucht der kleine Kronprinz die Gakshen-Grundschule. Eine harte Schule, wie sich Motozugu Akashi, einer seiner damaligen Klassenkameraden, erinnert.
Die Angestellten, die für seine Erziehung zuständig waren, standen immer im Klassenzimmer. Und wenn der Prinz im Unterricht auf eine Frage nicht antworten konnte oder nicht gerade saß, kamen sie sofort zu ihm, stupsten ihn an oder schimpften.
Doch mehr noch als die strenge Erziehung prägt den Kleinen die Kriegszeit. Als das Risiko eines Luftangriffs im Juni 1942 immer größer wird, zieht die Schule ganz aufs Land. Lehrer und Schüler fliehen von einem Standort zum nächsten. Dann am 15. August 1945 kapituliert Japan. Kaiser Hirohito spricht zu seinem Volk. Akihito sitzt da in einer einfachen Herberge vor dem Radio und hört seinem Vater zu.
Osanai hi no kyoku wa 3 sai no toki
Meine Kindheitserinnerungen beginnen 1937. Der Krieg dauerte bis 1945. Ich bin also in einer Zeit aufgewachsen, in der es immer nur Krieg gab.
Beschreibt er später einmal selbst diese Jahre. In Japan beginnt eine entbehrungsreiche Nachkriegszeit. Erstmals gerät auch die Institution des Kaisers in die Kritik. Von der Restauration Japans an bis zum Kriegsende galt der Kaiser als direkter Nachfahre der Sonnengöttin, wurde als gottgleich betrachtet und war Staatsoberhaupt. Japanologe Mike-Hendrik Sprotte.
Tennō ist himmlischer Herrscher, ist eine direkte Übersetzung. Es ist ein traditioneller Begriff, der im Übrigen auch in Duden inzwischen Eingang gefunden hat. Also insofern ist es ein himmlischer Herrscher.
Und auch bis heute einer, den man nicht berühren darf, obwohl Akihito mit seinem Amtsantritt zum Symbol wurde.
Die japanische Verfassung schreibt vor, dass der Kaiser das Symbol des japanischen Staates und der Einheit des japanischen Volkes ist, mithin keine politische Macht hat und die Regierung darüber sozusagen Kontrolle ausübt, darauf achtet, dass er seiner Rolle gerecht wird. Der Kaiser ist in seinen kurzen, sehr kurzen Ansprachen auch immer wieder erwähnt. In der Erklärung, in der er seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, abzudanken, hat er eben gesagt, ich habe jetzt sehr lange Zeit meine Arbeit als Symbol ausgeführt.
Japan's Crown Prince Akihito enters a school for boys in suburban Tokyo. The student body welcomes their new classmate.
Der Junge wächst heran, wechselt von der Mittel- zur Oberschule. Masao Oda, der später lange in Deutschland gelebt hat, teilt mit Akihito 3 Monate lang einen Raum.
Er war sehr eifriger Junge, klug, Streber und er kannte alles gut.
Denn der damalige Kronprinz geht natürlich immer als Letzter ins Bett, erinnert sich Oda im Interview mit dem ARD-Hörfunk. Anders als die anderen Jungen erhält Akihito auf Wunsch seines Vaters zusätzlichen Unterricht von der US-Amerikanerin Elizabeth Gray Weening. Sie klärt ihn auf über Menschenrechte und Gleichberechtigung, lehrt ihn Englisch und seinen eigenen Willen zum Ausdruck zu bringen. So wie früher ein Prinz Harry, um die Häuser zu ziehen und Party zu machen oder gar Mädchen kennenzulernen, undenkbar, sagt Schulfreund Masao Oda.
Dafür aber keine Gelegenheit.
Bereits mit 16 beginnt sich sein Umfeld nach einer passenden Frau für ihn umzusehen. Doch keine will offenbar richtig passen. Dann im kaiserlichen Tennisclub trifft er eines Tages, ob zufällig oder nicht, auf Michiko, eine Bürgerliche. Das Herz entflammt, pirscht er sich an sie ran. Er bittet Masao Odas Bruder um Hilfe.
Kronprinz wollte Michiko-san sprechen, aber nicht direkt, sondern durch meinen jüngeren Bruder. Der Kronprinz ruft meinen jüngeren Bruder und dann mein Bruder ruft Michiko-san an und Michiko-san ruft Kronprinz zurück. Und diese Dreieck hat er jeden Abend gemacht.
Und zwar immer um 6 Uhr abends. So habe es ihm sein Bruder berichtet, erzählt Oda. Und am Telefon hat Akihito seine Michiko offensichtlich auch rumgekriegt.
Es war kein Heiratsantrag im üblichen Sinne mit einem eindrucksvollen Satz. Ich habe mehrmals mit ihr telefoniert und betont, dass ich unbedingt jemanden brauche, der an meiner Seite steht und mich bei meinen Pflichten unterstützt.
Beide heiraten 1959 und brechen gleich mehrere Tabus. Michiko ist bürgerlich und beide beschließen zudem, ihre Kinder nicht wie sonst üblich einer Amme zu übergeben. Sie wollen bei der Erziehung dabei sein. Konservative fürchten durch Michiko einen schlechten Einfluss auf das Kaiserhaus. Sie verliert viel Gewicht und hat eine Fehlgeburt. Erst bei ihrer goldenen Hochzeit spricht sie über diese Zeit.
Vor 50 Jahren, als ich aus einer normalen in die kaiserliche Familie einheiratete, war das eine völlig neue Umgebung für mich und ich sehr verunsichert und hilflos.
Den Chrysanthementhron besteigt Akihito im Januar 1989. Am 12. November 1990 wird er offiziell zum 125. Tenno Japans ausgerufen. Damit beginnt auch die Regierungsdevise Heisei, was so viel bedeutet wie Frieden überall. In der Praxis bedeutet das, Japan befindet sich im November 1989 im Jahr 1. Makoto Watanabe war mehr als 10 Jahre Großhofmarschall des Kaisers. Einen Job, den nur Männer ausüben dürfen. Er selbst sagt, nach Gattin Michiko sei wohl niemand dem Tenno so nahe gekommen wie er. Ein Mann, der sich auch im hohen Alter ein Strahlen im Gesicht bewahrt hat und begeistert erzählt.
1993 waren die beiden in Deutschland. Sie erzählen heute noch von dieser Reise. Sie besuchten damals offenbar an einem sehr schönen Morgen gemeinsam mit dem Bundespräsidenten das Brandenburger Tor. Danach waren sie in Bielefeld im Bodelschwinghaus. Dort haben sie sehr viel über karitativ-soziale Einrichtungen gelernt und wie man sozial Schwache unterstützen kann. Etwas, das es damals in Japan noch nicht gab und das sie dann sozusagen mitgebracht haben.
Immer wieder reist das Kaiserpaar im eigenen Land auch in Katastrophengebiete. Und da gab es in den vergangenen 30 Jahren jede Menge. Zum Beispiel das schwere Erdbeben in Kobe 1995. Dabei kamen mehr als 4.000 Menschen ums Leben. 200.000 wurden obdachlos, mehr als 60.000 Gebäude komplett zerstört. 20 Sekunden bebte damals die Erde. Oder der Vulkanausbruch auf Miyake im Jahr 2000.
An dieses Ereignis erinnere ich mich noch sehr gut. Dort lebten 4.000 Menschen, die dann nach Tokio umziehen und dort 5 Jahre bleiben mussten. Der Kaiser und die Kaiserin haben sie regelmäßig besucht und sie getröstet. Das zeigt, dass sich beide nicht nur einmal kümmern, sondern wirklich bis zum Ende dabei bleiben.
Und dann natürlich das schwere Tohoku-Seebeben mit anschließendem Tsunami im Jahr 2011. Rund 250 Kilometer nordöstlich von Tokio löst die Katastrophe zudem eine Kernschmelze aus. 16.000 Menschen sterben, fast 500.000 muss die Heimat teils für Jahre verlassen.
Ich glaube, dass es für uns alle äußerst wichtig ist, so viel Zeit wie möglich mit den Opfern zu verbringen und ihre Not in den kommenden Tagen zu teilen. Von Herzen wünsche ich auch, dass jeder Japaner sich auf lange Sicht um die betroffenen Gebiete und die Menschen kümmert und sie beim Wiederaufbau unterstützt.
Es sind Aussagen wie diese, aber auch der Einsatz für Frieden und die Ehrung der Kriegstoten, die die Japaner und Japanerinnen immer wieder berührt haben.
Was mich beeindruckte, war besonders, dass er vor den Opfern der Naturkatastrophen auf die Knie ging und auf Augenhöhe mit ihnen sprach. Man konnte seine Anteilnahme spüren. Weil der Kaiser keine Macht hat, konnte er so viel Unterstützung und Vertrauen von der Bevölkerung bekommen. Sein warmes Herz brachte uns Frieden ohne Krieg, während die Politiker immer noch an Krieg Interesse haben. Das brauchen wir nicht.
Eine Anspielung auf den rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe, der seit Jahren daran arbeitet, die Verfassung so zu ändern, dass Japan auch aktiv an Kriegseinsätzen teilnehmen kann. Der Tenno untersteht dem kaiserlichen Hofamt, das in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert wurde, weil die kaiserliche Familie so abgeschirmt lebt. Hier wird jeder Schritt festgelegt. Das Amt selbst untersteht der Regierung. Volker Stanzel war von 2009 bis 2013 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Japan. Der Sino- und Japanologe hat ein Buch über den Tenno geschrieben. Dass das Hofamt den Kaiser systematisch einenge, sieht er, ganz Diplomat, ein wenig anders.
Man kann vielleicht sagen, was er tut, was er tun muss, wird immer ausgehandelt. Das geht hin bis zu den Reden, die er hält. Er liest die mit der Regierung und dem Hofamt vereinbarten Reden, nicht nur Reden, auch Äußerungen der Presse gegenüber. Aber da ist viel Möglichkeit, für ihn selber Einfluss zu nehmen, für die Regierung auch und für das Hofamt auch.
Ihn nach Gutdünken einzusetzen gehe nicht, meint er. Der Kaiser hat seinen eigenen Kopf. Das dürfte jedem Japaner spätestens im August 2016 klar geworden sein, als Akihito sein Volk mit den Worten überrascht.
Ich mache mir Sorgen, dass es schwieriger werden könnte, meine Pflichten als Symbol des Staates mit ganzer Kraft so zu erfüllen, wie ich es bisher getan habe.
Akihito gibt seinen Rücktritt offiziell bekannt. Er ist schon lange gesundheitlich angeschlagen, die Kräfte schwinden täglich, er kann seinen eigenen hohen Ansprüchen kaum noch gerecht werden. Den Wunsch, sein Amt aufzugeben, hatte er allerdings schon lange zuvor, sagt der frühere Botschafter Stanzel.
Dann hat er eine Erklärung seines Willens zurückzutreten mit der Regierung ausgehandelt. Und danach ging es eigentlich erst richtig los. Denn dann war die Frage, ja, er will zurücktreten, aber doch wohl nicht morgen. Und dann wurde gesucht und gewühlt in alten Schriftstücken. Wie war es denn in der Vergangenheit? Da hat man gesehen, ja, also vor 1000 Jahren, da gab es manchmal mehrere zurückgetretene Tenor gleichzeitig. Aber im 19. Jahrhundert hat man dann festgelegt, er bleibt Tenor bis zu seinem Tod. Also neue Regeln schaffen, neue Etiketten festlegen. Das war ein fast einjähriger Verhandlungsmarathon.
Und wurde jetzt auch nur einmal erlaubt. Verboten bleibt es hingegen, Frauen Kaiserin zu werden, obwohl dies vor Jahren lebhaft diskutiert wurde und es dies im 17. und 18. Jahrhundert durchaus gegeben hat. Auch der scheidende Tenor hegt dafür Sympathien. Isao Tokoro ist japanischer Kaiserhausexperte und saß vor Jahren auch in einer Kommission, die darüber beraten hat, ob Frauen Kaiserinnen werden sollen.
Ich finde, ein Nachkomme, egal welchen Geschlechts, sollte Kaiser werden können. Realistisch betrachtet ist es jedoch unmöglich, dass sich das schnell ändert. Dagegen steht die lange Tradition mit männlichen Kaisern.
Dass die Regierung nur ungern an dieser Tradition rütteln will, Tokoro bleibt japanisch-diplomatisch.
Man sollte nicht über die Haltung jeder Regierung diskutieren. Japan ist eben immer noch eine sehr männlich dominierte Gesellschaft. Diese konservative Denkweise ist nach wie vor sehr verbreitet.
Doch Japan hat ein Problem, denn die Prinzessinnen verlassen reihenweise das Kaiserhaus. Auch die eigene Tochter von Akihito und Michiko hat einen Bürgerlichen geheiratet und damit ihren Status als Prinzessin verloren. Für den deutschen Botschafter AD Volker Stanzel ist das rückwärtsgewandt.
Das ist eine Einengung, die selbst für Angehörige des Kaiserhauses nicht in die heutige Zeit passt. Meine Frau und ich haben selbst mal mit einer Schwester des jetzigen Kaisers gesprochen, die irgendwann entschieden hat, die Familie und ihre Funktion zu verlassen und bürgerlich zu werden. Und sie hat so von diesem freien Leben, das sie jetzt führen kann, geschwärmt. Das war schon beeindruckend, wenn man sich vorstellt, ja, der Glanz des Kaiserhauses, der muss ja doch den Menschen, die dort leben, auch zusagen, muss ihnen ja gefallen.
In der Bevölkerung, das zeigen jedenfalls Umfragen, kann sich eine Mehrheit auch eine Frau auf dem Chrysanthementhron vorstellen. Möglicherweise, weil in diesem Jahr in Japan gewählt wird, hat Regierungschef Abe bereits angekündigt, nach der Amtsübergabe eine neue Prüfkommission zur weiblichen Thronnachfolge einzusetzen. Doch erstmal ist ja Naruhito dran, der älteste Sohn des Kaisers. Am 30. April hat er noch frei. Da erfolgt zunächst die offizielle Abdankung. Als Arbeitnehmer wäre man sicher enttäuscht, wenn man nach 30 Jahren so verabschiedet würde, wie es bei Akihito der Fall sein wird.
Die Zeremonie ist sehr kurz. Der Regierungschef bedankt sich, der Kaiser bedankt sich und dann ist es auch schon vorbei.
Sagt Ex-Großhofmarschall Watanabe. Und ähnlich kurz ist auch die Übergabe an Naruhito einen Tag später. Maik-Henrik Sprotte von der FU Berlin.
Am 1. Mai findet statt die Übergabe der Throninsignien an den dann neuen Kaiser. Und ich gehe jetzt mal von dem alten Beispiel aus, das heißt 1989, der Showa-Tenno ist morgens um kurz nach 6:30 verstorben, um 10 Uhr Übergabe der Throninsignien. Das hat auch, ich denke, eine Dreiviertelstunde etwa gedauert, wenn überhaupt.
Die große Feier mit rund 2500 Gästen aus aller Welt findet dann im Oktober statt. Das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren wird sich der neue Kaiser am 4. Mai. Ex-Großhofmarschall Watanabe ist sicher, dass Naruhito sein Amt genauso gut ausfüllen wird wie sein Vater.
Der Kronprinz hat von klein auf die ganze Zeit seinem Vater zugesehen und auch gehört, was er sagt. Die Fähigkeiten, die man braucht, dürften in ausreichender Weise von einem zum anderen übertragen worden sein.
Diese Einschätzung teilt auch der frühere Botschafter in Japan, Stanzel.
Er ist jünger, er ist interessierter, international erfahrener, hat ja in England studiert. Also ich bin sicher, dass es mit ihm ähnlich sein wird.
Naruhito hat, anders als sein Vater, sein Studium abgeschlossen. Unter anderem lernte er in Oxford. Er hat viel zur Wasserversorgung und zum Umweltschutz geforscht.
Ich bin Kaiser und Kaiserin zutiefst dankbar dafür, dass ich von Ihnen all das bekommen habe, dass ich direkt bei Ihnen in einer warmen Familie liebevoll großgezogen und mir Spaß an Musik und Sport beigebracht wurde und das Auslandsstudium, das schwer zu bekommen ist, erleben durfte. Das sind für mich heute große Schätze.
Ein weiterer großer Schatz des inzwischen 59-Jährigen, seine Frau Masako. Beide haben sich erst spät kennen und lieben gelernt. Schon bei ihrer Verlobung 1993 zeichnet sich jedoch die Herausforderung ab.
Der Prinz sagte zu mir, dass er mich lebenslang mit allen Kräften in Schutz nimmt, auch wenn ich mir viele verschiedene Sorgen mache und Unsicherheiten habe.
In der Öffentlichkeit wird Masako als die traurige Prinzessin bekannt. Tochter eines hochrangigen Beamten wächst sie im Ausland auf, reist immer durch die Gegend, studiert, steigt schnell auf.
Die war ja Diplomatin und war weltläufig, hat übrigens auch in Deutschland, in Südwestdeutschland, in Blaubeuren studiert, spricht also auch Fremdsprachen, also durchaus aufgeschlossen. Auf der anderen Seite ist ja bekannt, dass sie durch diese Einengung durch das Hofamt in den Jahren, in denen sie jetzt schon die Ehefrau des künftigen Kaisers ist, sehr gelitten hat, an Depressionen leidet und sich sehr oft öffentlichen Auftritten entzieht. Ob sich das jetzt mit ihrer neuen Rolle ändern wird?
Unter Druck gesetzt haben dürfte sie die Erwartung, einen Thronfolger zu gebären. Doch viele Jahre will es einfach nicht klappen. Sie erleidet sogar eine Fehlgeburt und dann kommt, wie meistens in der kaiserlichen Familie, ein Mädchen zur Welt. Zwei Jahre nach der Geburt erkrankt Masako an Gürtelrose und verschwindet völlig aus der Öffentlichkeit. Von einer Anpassungsstörung ist die Rede. Kronprinz Naruhito stellt sich demonstrativ hinter sie und kritisiert, sehr ungewöhnlich, den Umgang mit ihr.
Masako hat sich in den vergangenen 10 Jahren sehr bemüht, sich der Umgebung des Kaiserhauses anzupassen. Aber meinem Beobachten nach ist sie völlig erschöpft davon. Es gab Versuche im Kaiserhaus, Masakos durch ihre Karriere geprägte Persönlichkeit zu verneinen.
Inzwischen wird Masako wieder häufiger in der Öffentlichkeit gesehen. Naruhito jedenfalls zeigt auch heute noch sehr offen, dass er zu ihr steht.
Masako hat sich bisher sehr um meine Angelegenheiten und die von Aiko gekümmert. Ich möchte möglichst auch ihr eine Hilfe sein und sie weiter unterstützen.
Ob das reicht und sie dem öffentlichen Druck standhält? Die Japaner werden das wohl ganz genau beobachten.
Prinzessin Masako wird sich in einer psychisch sehr schwierigen Situation befinden. Aber ich bin mir sicher, dass sich der Kronprinz, also der neue Kaiser, weiterhin sehr sorgfältig um sie kümmern wird.
Prinzessin Masako wird bestimmt wieder auf die Beine kommen, denn sie hat ja ein starkes Verantwortungsbewusstsein und früher im Außenministerium eine wichtige Rolle gespielt.
Bei der Amtsübergabe am 1. Mai spielt Masako auf jeden Fall schon mal keine Rolle. Bei der Zeremonie dürfen keine weiblichen Angehörigen der kaiserlichen Familie dabei sein. Immerhin gibt es im Kabinett des rechtskonservativen Shinzo Abe eine Frau. Die darf beiwohnen. Wenn mit dem neuen Tenno dann auch die neue Zeitrechnung beginnt. Sie heißt dann Reiwa. Schöne Harmonie.
Kommende Woche geht in Japan eine Ära zu Ende. Kaiser Akihito übergibt sein Amt an seinen Sohn Naruhito. Das war die Reportage von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, die das Wirken des in Japan beliebten Kaisers Akihito nachgezeichnet hat und auch schon mal einen Blick in die Zukunft und auf seinen Nachfolger geworfen hat. Die Reportage zum Nachhören finden Sie natürlich bei uns im Internet auf hrinforadio.de, genauso aber in der ARD Audiothek. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Liane Stahl.